Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom GFA Podcast. Wie immer mit mir Felix und Christian. Hi Christian.
Hi Felix.
Wir haben die zweite Woche schon hinter uns. Wir haben ewig gewartet und jetzt geht's irgendwie viel zu schnell wieder. Woche zwei ist schon wieder vorbei. Es gibt viel, worüber wir sprechen wollen heute. Wir haben ein paar Spiele uns wieder rausgepickt, über die wir gerne sprechen wollen, was uns da aufgefallen ist, was wichtig ist. Und werden damit heute auch beginnen, so ein bisschen mal das andersrum zu machen. Und im zweiten Teil sprechen wir dann über die News, die noch neben den Spielen oder in den Spielen passiert sind, wie Verletzungen oder speziellere Geschichten, auf die wir eingehen wollen.
Genau.
Generell, wie hast du es erlebt, Woche zwei, Christian?
Woche zwei war, ich habe leider noch nicht so ganz viel mir anschauen können. Also ich habe Sonntagabend natürlich ganz klassisch mir zwei Spiele angeschaut, habe dann auch erst das Denver-Spiel mir angeschaut und dann etwas frustriert, als ich dann gehört habe, okay, es wird eine ganze Stunde dauern, bis es weitergeht. Also kurz zur Erklärung, das Spiel wurde unterbrochen, weil ein Unwetter in der Nähe war von Denver, natürlich, klar. Dementsprechend habe ich dann umgeschaltet auf das Miami gegen LA, also LA Chargers in dem Fall Spiel. Und habe mir das andere Spiel dann, als das Spiel dann fertig war, dann den Rest dann noch angeschaut. Also so ein bisschen durchgeschaffelt. Das war so ein, hat mir nicht ganz so gut gefallen, aber gut, man muss sich halt den Umständen anpassen. Und das ist sicherlich auch nicht eine falsche Vorsichtsmaßnahme, wenn dann so ein Unwetter da tobt. Und es ist ja nun mal auch ein offenes Stadion. Ich habe mich auch bei dem Spiel dann irgendwie gefragt, wie ist das denn eigentlich mit den Fans? Gehen die dann irgendwie rein oder so? Tendenziell steckt der Blitz ja jetzt nicht unbedingt auf den Rängen ein, weil da irgendwie höhere Punkte da in der Nähe sind und da würde der Blitz dann eigentlich einschlagen, wenn ich so mein Physikverständnis noch von früher so reaktivieren kann. Aber ja, jetzt schweife ich auch schon wieder ein bisschen ab. Ja, war eine schöne Woche, war heute auch ein schöner Tag. Ich hatte heute frei gehabt und habe den Tag so komplett, ja, zumindest im weiteren Sinne mit Podcast-Themen beschäftigt. Ich habe mir noch so ein bisschen ein paar technische Dinge angeguckt, was wir in Zukunft mal besser machen können. Da könnt ihr euch auch drauf gespannt sein, wenn alles so läuft, wie es laufen sollte, werden wir in der nächsten Zeit noch etwas bessere Qualität hinbekommen können. Und habe mir dann heute auch noch ein Spiel ganz angeschaut und ein Spiel in der Zusammenfassung. Also nicht in der Zusammenfassung, aber in dieser Condensed Version, beziehungsweise Game in 40 heißt es ja mittlerweile.
Ja. Nee, sehr schön. Ja, also wie gesagt, da hat Christian heute wirklich viel gearbeitet. Ich hatte leider nicht frei, deswegen musste ich ganz normal arbeiten. Aber Christian hat ein paar Sachen da in die Wege geleitet für den Podcast. Und das wird auf jeden Fall spannend in nächster Zeit. Okay, steigen wir ein in die Spiele. Vielleicht ein kurzer Abriss. Wir haben uns überlegt, wir sprechen über die, sagen wir mal, die Blockbuster-Spiele. New England in New Orleans, die Cowboys in Denver, Packers waren in Atlanta zu Gast und die Lions gestern Nacht, waren sie bei den Giants. Und darüber wollen wir sprechen und fangen vielleicht an direkt mit den amtierenden Super Bowl-Sieger, den New England Patriots. Sie haben das 0-2 abwenden können. Wie hast du das Spiel gesehen, Christian?
Ja, die Patriots waren sowohl wie gewohnt erfolgreich, aber irgendwie auf eine andere Art und Weise irgendwie erfolgreich. Also wenn man die Patriots so aus den letzten Jahren kennt, dann hat das Spiel doch nicht so richtig an die Spielweise von den Patriots, von Arno Tuck ist wieder so negativ, aber von damals irgendwie so erinnern können. Also ich fand, es sind unheimlich viele Trickplays, würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen, aber ein Haufen Endarounds, irgendwie, ich glaube, auch drei verschiedene Stile, ne? Also einmal den gefakten Endaround, dann zum Running Back und einmal dann den tatsächlichen Endaround und dann einmal den Endaround und dann wurde es ein Fake Screen, glaube ich, ne? Also, nee, kein Fake Screen, aber ein tatsächlicher Screen zu James White war das, glaube ich. Und die waren auch alle insgesamt ziemlich erfolgreich, muss man dazu sagen. Insofern, klar, das will ich natürlich auch überhaupt nicht kritisieren, wenn es erfolgreich ist, dann immer so weitermachen natürlich. Aber es hat sich halt nicht so wie gewohnt angefühlt, was natürlich auch einfach daran liegt, dass Edelman nach wie vor verletzt ist. Das wird ja nun mal auch den Rest des Jahres bleiben. Und Amendola auch noch raus war, dementsprechend so die der Go-To-Guy von Tom Brady einfach nicht verfügbar war in dem im Slot. Und da dementsprechend dann auch vielleicht einfach mal ein anderer Gameplan von vornherein entwickelt wurde, der dann ja schlussendlich auch erfolgreich war und die zugegebenermaßen ja auch sehr wackelige Pass-Defense von den New Orleans Saints durchaus auseinandergenommen hat.
Ja, definitiv. Also ich fand es auch interessant. Also was du ansprichst, ist schon richtig. Es hat irgendwie ein anderes Gefühl gehabt, das Spiel. Aber wenn man, ich glaube, mit 3 Receivern ins Spiel startet und von denen verletzen sich dann noch so 2. ich glaube, Amendola ist ja auch in der zweiten Halbzeit eigentlich mehr rumgehumpelt. Dann
Hogan wahrscheinlich,
oder? Hogan, sorry, ja. Chris Hogan, genau. Dann kann man das schon ein bisschen nachvollziehen. Auf jeden Fall war es anders als sonst, das stimmt. Ich habe mir so ein bisschen im Spiel gedacht, weil auch Tony Romo, der Kommentator, eben gesagt hat, das ist so die Formula, jetzt die Patriots zu schlagen, ist eben viel Man-to-Man zu spielen in der Verteidigung, was ja die Falcons wirklich extrem gut gemacht haben und dann ja auch die Chiefs in der ersten Woche. Und die Saints haben es auch probiert. Das Problem ist halt einfach, dass die Saints-Defense nicht annähernd so stark ist wie die von den Falcons oder den Chiefs. Und mein, was ich so ein bisschen rausgenommen habe aus dem Spiel ist, dass du gerade jetzt eigentlich gegen die Patriots Zone spielen musst, wenn du eben nicht so eine Defense hast wie jetzt beispielsweise die Chiefs, weil die Patriots eigentlich nicht mehr die Spieler haben, um diese Zonenverteidigung so attackieren zu können, wie sie es in den letzten Jahren erfolgreich gemacht haben, weil jetzt hat man eben jemanden, Gronk, der gewinnt eben die 1-1 Duelle in der Regel, dann hast du jemanden wie Brandon Cooks, der auch eher der 1-1 Receiver ist und auch Philip Dorsett oder Hogan sind jetzt nicht so die klassischen Spieler für die Zonen, um die Zonenverteidigung anzugreifen, wie Edelman oder Amendola, die eben diesen Softspot immer finden und dann eben da sitzen in der Zone und den Ball fangen können. Also ich glaube, gerade jetzt würde ich als Gegner von den Patriots wieder umswitchen und sagen, was die Falcons gemacht haben, das war letzte Saison, jetzt aufgrund der Verletzung müssen wir eigentlich wieder Zonenverteidigung mehr spielen gegen die Patriots.
Ja, man hat es ja auch letzte Woche gesehen, dass Kansas City hat ja auch durchaus zwischendurch mal 8 Spieler in die Verteidigung gedroppt und dann mit einer, ja, ich weiß gar nicht, wie man das so nennt, mit einer überfüllten Zonenverteidigung auch Tom Brady durchaus das Leben schwer gemacht. Das konnten die Pets aber dann doch ganz gut dadurch kontern, dass sie dann diese Comeback Routes an der Seitenlinie gespielt haben. Das ist schwierig. Natürlich ist auch das große Problem bei dem Patriots gerade ja mit Philip Dorsett, der ist ja jetzt ungefähr 1,5 Wochen dort. Naja, okay, jetzt heute vielleicht 2 Wochen. 2,5 Wochen müssen schon sein. Der hat das Playbook natürlich noch nicht ansatzweise drin. Und wir wissen ja auch, dass Tom Brady durchaus etwas anspruchsvoll ist, was das Verständnis zwischen ihm und seinen Targets angeht. Dementsprechend, wenn Tom Brady, wenn er einem Receiver nicht vertraut, dann wirft er ihm den Ball auch nicht zu. Da ist er ziemlich konsequent. Das hat auch schon oft zu Frust geführt. Ich meine, wenn man sich damals an Ocho Cinco zurückerinnert, der ja wirklich ein sehr bekannter Receiver in der Liga war, der hat das Playbook einfach mal überhaupt nicht drauf bekommen. Der hat wirklich eine sehr enttäuschende Saison gespielt. Dementsprechend, mit einer Zonenverteidigung kann ich mir aber halt doch vorstellen, dass es schwierig wird, weil du immer noch natürlich mit Hogan jemanden hast, der auch durchaus im Slot spielen kann. Sicherlich nicht zu der Perfektion, wie es Amendola und Edelman tun, aber durchaus dazu in der Lage ist, auch dann gewisse Option Routes mit Brady schon auf dem Schirm zu haben.
Ja klar, du hast natürlich auch noch die Running Backs, extrem stark sind, was das angeht, die werden natürlich auch dann clever eingesetzt von den Patriots, aber insgesamt denke ich mir, habe ich gedacht, bei den Saints zum Beispiel, als sie dann wirklich auch mal was machen mussten, sind sie einfach nicht davon abgewichen, haben weiterhin diese Mann-zu-Mann-Verteidigung gespielt und hat halt einfach überhaupt nicht funktioniert. Und spätestens in der zweiten Halbzeit habe ich mir gedacht, okay, wann switchen die endlich mal und spielen ein bisschen mehr Zone, weil das war ein bisschen zu einfach dann für die Patriots in der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Und in der zweiten Halbzeit kamen dann die Verletzungen hinzu, auch von Gronk. Aber da hätte ich mir von den Saints ein bisschen mehr erwartet. Aber vielleicht können sie es auch mit dem Personal, was sie haben, mit den sehr, sehr jungen Safeties und Cornerbacks vielleicht einfach nicht spielen, weil das einfach zu viel Erfahrung noch bedarf. Aber
genau, das war auf jeden Fall, als du das sagst. Also genau das, also ein sehr junges Backfield auch. Wobei Marshon Lattimore sehr gut gespielt hat, zumindest phasenweise. Der hat wirklich gezeigt, dass er nicht umsonst der am besten gehandelte Rookie ist, der dann in den Draft gegangen ist. Da haben die Saints auch durchaus Glück gehabt. Das heißt, ich glaube, an Position 11 haben sie den gedraftet, wenn ich mich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber es ist natürlich auch schwierig, gerade so eine Zonenverteilung. Das hat ja viel mit Reagieren auf die Offense zu tun und das muss man ganz fundamental lehren. Das ist, glaube ich, sicherlich ein Grund dafür gewesen, warum die dann eben nicht auf die Zone oder mehr auf Zone geswitcht sind.
Ja, das ist gut möglich. Auf jeden Fall 2-0, 0-2 jetzt für die Saints. Das ist auf jeden Fall in der Division sehr, sehr bitter natürlich für die Saints, die das aber auch irgendwie in den letzten Jahren gewohnt sind, so schlecht zu starten. Aber ist auf jeden Fall kein gutes Omen für sie jetzt.
Das denke ich auch.
Jetzt kommt als nächstes, glaube ich, Carolina. Mhm. Das wird hart.
Das wird es auf jeden Fall. Also für die Saints sieht es wirklich schwer aus. Also ich will jetzt nicht unbedingt eine Prognose treffen, aber der Kader ist ja doch relativ dünn gesät an einigen wichtigen Stellen. Und wenn man jetzt schon 0-2 gestartet ist, nächste Woche ein sehr schwieriges Spiel vor sich hat, da ja, also ich würde mir noch nicht unbedingt Ticketoptionen für die Playoffs holen, wenn ich Saints-Fan bin.
Kommen wir zum Überraschungsteam vielleicht nach den ersten zwei Wochen. Die Denver Broncos haben gegen zu Hause nicht nur gewonnen gegen die Cowboys, sondern deutlich gewonnen. Und seit der Ära, wenn man so will, Prescott Elliott, hat bisher kein Team so dominant gegen die Cowboys gespielt. Mhm. Selbst die Packers letztes Jahr im Playoff-Spiel waren über 60 Minuten insgesamt nicht so, sage ich mal, dominant wie die Broncos am Sonntag.
Ja.
Ja. Und das hat mich schon überrascht.
Ja, das kann er noch überrascht haben. Also Trevor Siemian, ja, es ist ein bisschen komisch. Irgendwie wurde letztes Jahr relativ viel gehatet, wenn ich das jetzt mal so neudeutsch ausdrücken darf, möchte, will.
Darfst du.
Und hat jetzt eigentlich bis jetzt bewiesen, dass er durchaus Potenzial hat. Also er ist sicherlich noch kein überragender Quarterback. Das ist er nicht, aber er ist auf jeden Fall, so wie man so schön sagt, serviceable. Also er tut seinen Job, sodass die Offense von den Denver Broncos durchaus in der Lage ist, Punkte aufs Brett zu bringen. Gut, er hat ja natürlich auch einfach ein sehr gutes Receiver-Core, ne? Also mit Demarius Sanders und ist es Demarius Thomas?
Demarius Thomas.
Ja, ich habe die damals auch immer schon verwechselt. Ich habe mir gedacht, so, ich könnte euch nur zwei Passempfänger, die Thomas heißen, draften. Das ist eine Unverschämtheit.
Deswegen haben sie auch den einen Julius Thomas in Thailand weggeschoben.
Genau, wobei sie da wahrscheinlich sehr wohl, sehr gut evaluiert haben und gesehen haben, okay, da ist die Qualität einfach nicht ganz so gut. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, also die Offense, gerade das, der Teil von Denver, der im Moment sehr überzeugt. Von der Defense, da war eigentlich jeder, ja, da gab es ein paar Fragezeichen, da wusste man nicht so genau, können sie dann irgendwie die Qualität halten oder so. Und im Endeffekt haben sie sogar noch übersteigert, würde ich sagen, im Moment. Also im Moment eine sehr, sehr
starke Defense. Stärker als letztes Jahr, ne? Also als sie von ihrem Super Bowl ja Sieg relativ schwach gespielt haben insgesamt, auch in der Defense nicht so überzeugend waren, sind sie jetzt wieder da, wo man sie eigentlich vermutet. Und haben gegen die Cowboys wirklich gezeigt, dass die Cowboys in ihrer Offense, das, was wir auch schon hier im Podcast häufiger besprochen haben, einfach teilweise zu eindimensional sind. Also wenn die Cowboys dringend Punkte brauchen und nicht mit ihrer gewohnten Führung im Rücken spielen können, kriegen sie extrem viel Probleme, weil einfach die komplette Offense eben auf das Running Game erstens ausgelegt ist und dann eben diese kurzen Pässe. Also es geht wirklich darum, die möglichst sichersten Pässe überhaupt zu geben. Also die Pässe, die er wirft, sind standardmäßig eben diese ganz kurzen Intermediate Routes mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass sie auch ankommen. Also die mussten bisher relativ wenig Risiko gehen in ihren bisherigen Spielen und das hat man jetzt am Sonntag gesehen, dass sie es auch nicht können, wenn sie müssen. Und du hast es auch gesagt, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, Jason Garrett als Coach of the Year amtierender, war relativ sagen wir mal, überfordert, hatte ich den Eindruck. Also er hat außer seinem klassischen ich klatsch mal bei allem, was passiert, nicht viel machen können.
Ja, da muss ich dir absolut recht geben. Ich glaube, du hattest es im Podcast auch schon mal erwähnt. Wir haben auch privat auch schon mal drüber gesprochen. Man hört das, ich habe das auch irgendwann in einem amerikanischen Podcast mal gehört und da war ich mir dann immer nicht so ganz sicher, so, ja, okay, hey, wie kann man denn überhaupt das so gut feststellen oder so? Aber ich muss ganz klar sagen, bei diesem Spiel ist es mir so unglaublich klar geworden und da hatte ich echt, ich habe mir so zwei, drei Dinge rausgeschrieben. Zum einen gab es so eine blöde Touchback-Situation, in der Ball irgendwie so an der Ein-Yard-Linie hochgesprungen oder eine 5-Yard-Linie ist er, glaube ich, aufgekommen beim Punt und dann ist er irgendwie in Richtung Endzone geflogen und der irgendwie ein Cowboy-Spieler, ich weiß nicht mehr welcher es war, stand an der Ein-Yard-Linie und hat dann so ganz, ganz lange gewartet, bis er schon in der Endzone war, den dann zurückgeschlagen. Ne? Also der hätte das locker vorher den Ball fielden können, sodass die dann irgendwie an der Ein-Yard oder sogar an der Halb-Yard-Marke starten müssen. Du musst es nicht wirklich bis 5 Zentimeter vor die Goal-Line schaffen. Es ist schon super gut, wenn die an der Halb-Yard-Linie starten. Was kommt dabei rum? Touchback. Ne? Da denke ich mir so, oh, das ist ein absoluter Coaching-Fehler. Ne? Okay, das
ja, der Typ stand in der Endzone. Der ist quasi immer weiter zurückgelaufen, stand irgendwann in der Endzone und hat dann den Ball nach vorne gehauen. Und dann kamen noch drei Leute, die es auch nicht gecheckt haben. Also selbst wenn er nicht in der Endzone gestanden hätte, die anderen hätten es auch nicht geschafft, den Ball zu holen. Also
es war unglaublich schlecht. Das war so das eine, wo ich mir denke, okay, wenn sowas mal im Spiel vorkommt, okay, das kann passieren. Das ist noch irgendwie kein Indiz für schlechtes Coaching. Aber was gab's dann noch? Genau diese Field-Goal-Geschichte, ne? Das war auch so unglaublich, ne? Das ist, und zwar, was ist passiert? Es wurden Field Goal geschossen, die es waren irgendwie, ich glaube, 18 Yards oder so zu überbrücken. Also die Sache ist relativ safe. Das Field Goal ist in Denver, sind die Field Goals ja generell auch etwas leichter zu schießen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, da muss man unbedingt maximalen Druck ausüben, um das noch vielleicht zu verhindern. Und was passiert? Über den Center, ich weiß auch nicht mehr, welcher Spieler es war. Mann, das hätte ich mir ausschreiben sollen.
War das nicht Lawrence?
Stimmt, ja, doch, jetzt wo du es sagst, genau. Er drückt sich auf den Center auf und dann drückt sich ab, um dann höher zu kommen, quasi, um höher zu springen. Und es ist halt einfach verboten. Punkt.
Ja.
Und das ist definitiv ein Coaching-Fehler. Also sowas darf nicht passieren.
Also das darf nicht passieren. Und ich meine, das sind ja auch noch so Mental Breakdowns von Spielern, die zwar auf den Coach zurückzuführen sind, weil das muss man halt ganz klar in der Offseason 300.000 Mal den Leuten einbläuen. Aber er hatte auch noch zwei Punkte, wo er als Coach total versagt hat. Weil einmal ganz am Anfang im Spiel, ich glaube, da lagen sie, ich weiß nicht, ob es ein Touchdown war, den sie zurücklagen oder 10-0, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das Spiel noch total offen. Hätten sie die Chance gehabt auf ein Field Goal, ich glaube, das wären 43, 54, vielleicht 55 Yard Field Goal gewesen. Sie haben vielleicht den besten Kicker in der Liga, was du gerade auch angesprochen hast, und Jason Garrett punted. Mhm. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ich hätte da 100% das Field Goal geschossen, weil der Kicker, den du hast, der gibt dir einfach eine so hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Ding reingeht. Und der zweite Punkt ist, dass er in der zweiten Halbzeit einfach Ezekiel Elliott hat weiterspielen lassen die ganze Zeit. Das habe ich nicht verstanden. Also ich bei einem guten Coach, ob das jetzt, keine Ahnung, Bill Belichick oder Pete Carroll ist, die hätten, auch wenn es ein toller Ezekiel Elliott ist, niemals den weiter spielen lassen. Weil er hat einfach gezeigt, ich habe keinen Bock. Er hat ganz klar suggeriert, ihm ist es irgendwie scheißegal, er ist unzufrieden. Ich hätte ihn rausgenommen. Also er hat ja auch nichts produziert. Von daher hätte ich gesagt, okay, Darren McFadden oder was weiß ich, Alfred Morris rein und ich gucke mal, ob ich damit was erreichen kann. Aber das war irgendwie nicht so wichtig.
Das kann ich auch auf jeden Fall nur unterstreichen. Finde ich auch fraglich. Es ist halt, ja, also er ist halt so dieser Kategorie Player-Coach, ne? Also das ist so dieses Ding so, ja, ich bin eng mit meinen Spielern, die geben alles für mich, die lieben mich als Coach oder wie auch immer. Es gibt auch durchaus Trainer, die auf diese Art und Weise erfolgreich sind, ne? Das ist dann so ein Pete Carroll zum Beispiel. Der ist in der Richtung auch eher so ein Player-Coach. Aber es funktioniert halt auch nicht immer. Und als Coach muss man auch einfach meines Erachtens dann wissen, wann der Zeitpunkt ist, um dann auch mal irgendwie auf den Tisch zu hauen und sagen, hey Leute, so geht das nicht. Und dann auch mal vielleicht mal den Star auszuwechseln und da auch einfach mal ein Profil zu zeigen, dass man, dass halt kein Spieler wirklich sicher ist. Wenn ihr wirklich absoluten Mist baut, ne, dann kommt ihr auch raus, ganz einfach. Da muss ich dir recht geben.
Es gab ja diese eine, spätestens nach der Situation, als Chris Harris den Ball intercepted hat von Dak Prescott und Ezekiel Elliott genau in der Ecke stand und anstatt hinterher zu laufen wie seine Teammates, dreht sich Ezekiel Elliott weg und sagt, ist nicht mein Bier. Das wäre für mich der Zeitpunkt gewesen, da musst du als Coach sagen, okay, yo, raus.
Ja, und dann gab es noch die Situation, ich glaube, nach dem Spiel hat Jason Garrett auch noch die Schuld irgendwie auf Dak Prescott geschoben. Irgendwie war das auch so eine ganz komische Situation, wo ich mir auch gedacht habe, so, ey, Moment, ich habe leider den Artikel nicht ganz lesen können. Lass mich mal eben kurz schauen hier, finde ich das Zitat. Ja. Ja, leider nicht. Aber ja, gut, das ist halt, das sind irgendwie alles so Dinge, dann denke ich mir so, okay, irgendwas, sieht. Das ist komisch. Aber gut, so, naja, man kann immer alles tot analysieren nach einer Niederlage. Abzuschreiben sind die Cowboys mit Sicherheit noch nicht.
Weil sie haben jetzt auch keinen super schweren Spielplan, also und gegen die meisten Teams, die können jetzt eben auch nicht so spielen wie die Broncos, dass sie eben Man-to-Man spielen und eben dann mit 8 Leuten an der Box stehen. Das können eben die wenigsten Teams. Deswegen macht es schon Sinn, dass die Cowboys in den nächsten Wochen wieder ihr gewohntes Spiel abliefern können. Aber es war schon bezeichnend auf jeden Fall.
Das finde ich auch.
Kommen wir zum nächsten Spiel, dem Sunday Night Game. Die Packers waren zu Gast bei den Atlanta Falcons im neuen Dome, Mercedes-Benz Dome, und haben quasi das Rematch gestartet vom letzten Playoff-Spiel, beziehungsweise den, was war es, das Championship Game, genau, danke. Die Packers haben enttäuscht so ein bisschen. Der Hype nach dem Seattle-Spiel ist so ein bisschen verblasst, wobei ich das jetzt auch nicht zu hoch aufhängen würde. Und die Falcons haben einfach gezeigt, dass sie in der Defense keine Eintagesfliege waren, was sie da in der letzten Saison und vor allen Dingen im Super Bowl gezeigt haben. Denn was die gespielt haben, war schon wirklich sehr, sehr stark. Und die Packers auch so ein bisschen dann mit natürlich Verletzungsproblemen. Jordy Nelson sehr früh raus aus dem Spiel. Aber haben es nicht geschafft, das Spiel so oft zu ziehen, wie sie es wollten, und die Falcons wirklich, ja, knüpfen da an, wo sie wirklich letzte Saison aufgehört haben. Also der vielleicht ein bisschen wackelige Start gegen die Bears hat sich durch dieses Spiel gegen die Packers auf jeden Fall komplett revidiert, und die Falcons muss man jetzt einfach, auch wenn es erst Woche 2 ist, als das Team in der NFC sehen. Denn momentan sehe ich da kein anderes, das mit den Schritt hält.
Ja, das muss man wirklich sagen. Also es ist doch ein bisschen erstaunlich. Also sowohl, ja, du hattest die Atlanta Falcons, glaube ich, vorgestellt bei uns in der Vorschau, ne? Und du hattest sie auch nicht schlecht gemacht, eingeschätzt. Ich hätte das auch ein bisschen anders gesehen. Offensichtlich hattest du da recht. Und auch die Experten, also viele haben vom Super Bowl Hangover gesprochen, und nur Shanahan, Kyle Shanahan als Offensive Coordinator weggegangen. Können sie das auffangen? Wie wird die Offense reagieren darauf? Ist sie überhaupt dazu in der Lage, dann diesen historischen Offensivlauf, würde ich jetzt nicht sagen, aber diese unheimlich starke Offensive aus dem letzten Jahr zu wiederholen? Ist es überhaupt möglich? Insofern ist es schon durchaus eine Überraschung, gerade nach dem Green Bay letzte Woche gegen die Seahawks, ja, ich würde nicht sagen eindeutig, aber schon klar gewonnen haben oder klar bewiesen haben, dass sie das bessere Team sind, zumindest in dem Setting, durchaus bezeichnen. Nun muss man auch dazu sagen, Green Bay hatte, ich glaube, in der O-Line 2 Starter waren verletzt oder sind zumindest verletzt ins Spiel reingegangen.
Nee, die waren komplett raus, die Starter.
Das ist natürlich eine schwierige Situation. Wir haben auch letzte Woche, glaube ich, kurz drüber geredet. Die Offensive Line, man braucht sie.
Definitiv.
Halt. Man braucht sie zumindest bis zu einem gewissen Level. Und ich glaube, da, wo, auch wenn ich es vielleicht letzte Woche nicht so klar ausgedrückt habe, bis zum gewissen Level braucht man die Offensive Line. Die muss halt bis zum gewissen Punkt muss sie stehen. Und alles, was darüber hinausgeht, ist meines Erachtens dann so ein bisschen Overkill. Also da passt das dann mit der Preis-Leistung nicht mehr zusammen. Aber klar, auch ein Aaron Rodgers kann relativ wenig machen, wenn er irgendwie die ganze Zeit die Defense
das, hat. Das ist korrekt. Deswegen, ich würde jetzt auch das nicht überbewerten. Also die Packers sind auf jeden Fall, gehören die da noch zu den, vielleicht mit den Falcons auch, Top 2, Top 3 Teams in der NFC. Wie gesagt, die haben viele Verletzungen. Jordy Nelson, ich glaube, Daniels, der ist dann auch raus im Spiel. Und ja, die O-Line ohne die beiden Starting Tackles. Deswegen muss man das auch ein bisschen einsortieren können. Ich habe heute ein lustiges Interview gehört mit Matt Ryan von den Falcons zum Thema Super Bowl Hangover, was du gerade eben sagtest. Und da musste ich sehr, sehr schmunzeln. Mhm. Und zwar haben sie in der Offseason mehrere, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Workshops oder Vorträge oder Aktionen zusammen gemacht mit Navy SEALs, um zu verstehen, wie man quasi Sachen abhakt und hinter sich lässt. Okay. Also er hat das so mit dieser typisch amerikanischen Grundüberzeugung erzählt, und ich musste schon sehr lachen, als er dann erzählt hat, dass sie eben quasi dass die Navy SEALs ihnen gesagt haben, hey, Job ist Job, du musst das hinter dir lassen, und es geht immer vorwärts und es geht immer weiter. Vielleicht so ein Blueprint für andere Teams, häufiger mal mit Navy Seals trainieren.
Ja, das ist dann ja auch wieder so ein bisschen der Bill Belichick-Style, ne? It is what it is. Es ist, wie es ist. Der hat ja nun mal auch einen sehr starken militärischen Hintergrund, beziehungsweise eine sehr große
Verbundenheit.
Ja, Verehrung gegenüber dem Militär. Ja, das ist, ja, gut. Ich meine, irgendwo stimmt das ja auch. It is what it is. Es ist, wie es ist. Das ist nun mal einfach so, ne? Aber, ja.
Ja,
gut. Mal gucken, am Ende der Saison können wir sagen, ob es
geholfen welches Team auf jeden Fall ein paar Navy Seals mal bräuchte, sind die New York Giants. In unserer Preseason Vorstellung und generell über die Preseason hinweg waren die Giants eigentlich für uns so der, sagen wir mal, ja gut, auch mit den Falcons, Packers, aber auf jeden Fall eins der Top-Teams in der NFC. Mit dem klaren Blick zum Super Bowl. Und jetzt stehen sie 0-2 da. Und das 0-2 ist im Grunde genommen noch schlimmer als das 0-2 so auf Papier. Denn wie sie die Spiele verloren haben gegen die Cowboys und jetzt gegen die Lions, ist schon erschreckend, finde ich.
Ja, es ist bezeichnend. Also ich hab sie, glaube ich, auf, auf jeden Fall die Division gewinnend gesehen. Das kann ich mir im Moment einfach echt nicht vorstellen, so wie sie spielen. Natürlich, Odell Beckham hat gespielt, ich glaube aber nur 8 Snaps war er drin, oder war das zur Halbzeit 8 Snaps?
Ich glaube zur Halbzeit. Also er hatte insgesamt dann 4 Catches, 36 Yards oder sowas, ne?
Ja. Also, gut, natürlich kann man sagen, okay, wenn der Top Receiver nicht voll einsatzfähig ist, dass dann die Offense nicht rund läuft, das ist durchaus verständlich. Aber dass sie so stark abfällt, beziehungsweise, was heißt abfällt, ne? Dass sie so schlecht ist einfach insgesamt, von Abfang kann man ja nicht reden. Letzte Woche war sie ja auch nicht unbedingt gut. Ja, das ist bezeichnend. Auch da wieder, wie sich durch die ganze Liga im Moment durchzieht, das Offensive Line Play war ja katastrophal. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 7 Sacks.
Stimmt das? Ich glaube ja, also ich habe
die Stats
jetzt nicht hier vorliegen gerade. Müsste ich auch noch schauen, aber auf jeden Fall war es was. Okay, aber es war zu viel insgesamt. Also, und Eli, ja, ich weiß nicht, was mit Eli Manning, also gut, irgendwie, man ist ja so ein bisschen auch gewohnt seit den letzten 2 Jahren, aber sein Spiel ist wirklich sehr schlecht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass er körperlich nicht mehr in der Lage ist. Also für mich macht es irgendwie so den Eindruck, als wäre er körperlich nicht mehr in der Lage, so sein Spiel von vor, sagen wir mal, 3, 4, 5 Jahren auf den Rasen zu bringen.
Also es gab einen bezeichnenden Spielzug. Ja, ich habe das irgendwo notiert hier, verdammt nochmal. Ja, Entschuldigung dafür.
Heute ist aber der Wurm drin bei dir.
Ja, der Wurm ist drin, kommt aber auch wieder weg. Ja, auf jeden Fall hat er das gesehen. Der hat die ganze Zeit oder Beckham durch angestarrt quasi. Hatte irgendwie gehofft, oh komm bitte OBJ, werd frei. Und hat gar nicht den Second String Tight End gesehen, der quasi ungefähr 12, 13 Yards hinter Odell war und halt wirklich völlig frei war. Ne? Da hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass Eli so ein bisschen das Vertrauen in sich selber vielleicht im Moment auch einfach gar nicht so hat. Was ja auch nicht unbedingt unverständlich ist, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man wird andauernd irgendwie angegangen von der Defense, man muss immer aufpassen, dass man den Ball nicht aus der Hand gerissen bekommt, dass man da nicht so richtig safe ist und dementsprechend sein Spiel abrufen kann. Ich meine, das haben wir auch bei Tom Brady gesehen 2012. Oder war das, ja, doch, glaube 2012 hat das O-Line-Play auch so mega schwach war. Da kann der Quarterback noch so gut sein. Insofern würde ich da Eli noch nicht unbedingt abschreiben. Ich meine, 2007 und 2011 waren ja der perfekte Beweis dafür, dass Eli jederzeit heiß werden kann, wie die Amerikaner das dann immer so
schön nennen. Das stimmt, aber es geht noch eher darum, dass ich nicht das Gefühl habe, dass er von der körperlichen Verfassung so weit ist. Also das mental, klar, hast du dann Probleme, wenn du 0-2 und du hast Odell Beckham nicht auf dem Feld und kriegst einen nach dem anderen quasi einen drauf von der Defense. Aber ich habe auch, wenn selbst in den Würfen, die er dann macht, habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendwie so diese Power dahinter ist. Als wäre ihm, ja, weiß ich nicht, ist. Als ob er ein bisschen zu viel mit seinem Bruder abgehangen hätte in der Offseason.
dass er sich den Nudeln
anguckt. Ja, so ein bisschen. Also, es ist, klar, also, dass er die Defense nicht richtig liest und dass er offene Leute nicht findet. Aber manchmal habe ich auch den Eindruck, dass die Pässe einfach zu schlabberig sind und nicht mit der nötigen Willenskraft sozusagen geworfen werden auch.
Ja, das wäre mir jetzt noch ein bisschen zu früh, das zu sagen, aber es ist definitiv ein Punkt, den man im Hinterkopf bewahren muss und der auch durchaus Sorgen bereiten kann. Naja, man muss auch dazu sagen, Ila hat ja in den letzten Jahren insgesamt nicht wirklich überzeugen können, generell, ne?
Ja, eben. Also.
Aber auch in dem Spiel sind mir einige Coaching-Fehler aufgefallen. Das hört sich sehr hochtrabend an. So ist es nicht gemeint. Also ich habe einige Coach-Entscheidungen gehabt, wo ich mir einfach dachte, so, hey, irgendwas ist ja komisch. Also zum einen, der junge Teil, der in Ingram, der in der ersten Runde gedraftet wurde von den Giants, hat einen Touchdown erzielt. Das war auch durchaus ein guter Spielzug. Da ist eigentlich gar nichts gegen auszusetzen. Aber dann kommt eine Celebration, also eine Feier. Ich weiß nicht, das hört sich auf Deutsch immer so komisch an. Auf jeden Fall gibt's 15 Yards Strafe dafür. Was passiert? Die Giants schießen den Ball los. Der Ball landet out of bounds. Was dazu führt, dass der Ball 30 Yards vom Punkt des Kickoffs quasi gespottet wird und dort an die Line starten, was die 45-Yard-Linie ist. Zum einen war mir das so neu. Also ich wusste das gar nicht. Ich dachte, mein Ball wird dann quasi
40 an der
40 Yard Linie, genau. Platziert,
neu.
Aber es ist halt immer 30 Yard. Ne?
Also früher war es so, dass der Ball dann automatisch auf die 40 Yard Linie kommt, wenn du einen Kickoff out of bounds schießt.
Okay. Ja, also das war zum einen neu und zum anderen, ja gut, das ist natürlich, wenn man dann den eigenen Drive in der Gegner schon 45 Yard Linie startet, das ist, das ist halt zumindest zum Teil Coaching meines Erachtens, einen Rookie dann, ja. Gut, das war sein erster Touchdown, den er gefangen hat, da freut er sich natürlich, aber man muss dann den Spielern, auch gerade den jungen Spielern, das sind Fundamentals, das sind grundsätzliche Dinge, die muss man
coachen. Definitiv, aber ich hatte das gar nicht mitbekommen mit der Flagge gegen die Celebration. Es ist doch eigentlich wieder erlaubt, oder nicht? Oder?
Es ist generell, sind die Regeln gelockert worden. Aber man darf nicht
alles machen. Okay, du darfst nicht alles machen und es läuft eine Zeit quasi runter und du musst quasi innerhalb von, weiß nicht, 25 Sekunden oder so quasi für den Kickoff wieder bereit sein oder irgendwie sowas, ne? Wenn die Coaches bestätigen, der war drin. Fürs Field Goal.
Ja. Für das Field Goal, genau. Die Regeln für die Feier sind gelockert worden, aber es sind trotzdem noch Regeln da. Also ich glaube, du darfst... Darf man den Ball wieder als Gegenstand benutzen?
Nee, ich glaube nicht.
Man darf auf jeden Fall mit mehreren Spielern, Sachen machen. Das durfte man vorher nicht und den Ball vielleicht auch nicht als Gegenstand benutzen. Ich weiß, ich habe leider auch nicht gesehen, was er gemacht hat. Das war auf jeden Fall der eine Punkt. Der andere Punkt, den ich hatte, was coaching-mäßig ein bisschen komisch war. Die Lions haben kurz vor der Halbzeit, sind die noch in Field Goal Range gekommen. Und hatten einen 56 Yard Field Goal Versuch, was durchaus ja auch schon ein schwieriger Versuch ist, auch wenn Poeta ein sehr starker Field Goal Schütze ist, der auch gerade in Denver sehr viele lange Field Goals gemacht hat. Ich glaube, das war eins seiner, das achte über 55 Yards, was er geschossen hat. Was mich aber wirklich gestört hat, ist, dass die Giants kein Timeout genommen haben. Man hat irgendwie ungefähr eine Minute auf der Uhr, wenn man dann Timeout nimmt. Dann kriegt man den Ball nochmal wieder und hat dann nochmal eine Minute Zeit und zwei Timeouts in der Hinterhand, um nochmal versuchen, wenigstens ein paar Punkte auf die Uhr zu kriegen. Das war mir einfach unverständlich. Das war so der andere Punkt coaching-mäßig. Und was ich noch hatte. Ach genau, ja, das war auch durchaus eine interessante Situation. Die Lions haben es geschafft, tatsächlich zweimal hintereinander einen Holding zu produzieren. Und dann hatten sie First Down und mussten 30 Yards überbrücken. Was passiert? Die Lions laufen zweimal, kriegen irgendwie ungefähr 4 Yards oder so zustande oder 5 Yards. Das heißt 3 und 25. Und was passiert dann? Zum einen snappt Stafford den Ball mit 12 Mann auf dem Feld von den Giants. Und ein freier Spielzug. Okay, dann hat er 3 und 17 oder so, die er schaffen muss. Und dann snappt er nochmal den Ball, 3 und 17. Was passiert? Offside. Nochmal ein freier Spielzug, kann nochmal einen Ball einfach tief werfen und hoffen, dass er irgendwas schafft. Schafft er auch nicht. Und dann hat er nochmal einen Versuch, 3 und 12 Yards. Ne? Also das denke ich mir auch so, okay, in so einer Situation, wenn du mit erster Versuch 30 Yards zu überbrücken und dann am Ende, dann haben die Lions sich blöd angestellt, aber im Prinzip hätten sie locker das schaffen können, einfach wegen blöden Defensive-Fehlern. Und die...
wieder ein Punkt für schlechtes Coaching. Ich sag ja, Ben McAdoo muss zurück zu seinem alten... Sheet.
Ja, meinst du, der hat nicht Informationen mehr direkt zur Hand,
kann ich nicht mehr sehen? Der muss das alles sehen. Da steht da oben in der Ecke hier, Special Teams sagen, dass sie den Ball nicht nach außen schießen sollen. Solche Sachen stehen da bestimmt drauf.
bitte keine unnötigen Regelverstöße machen. Wir wollen keine gerade Yards abgeben. Ja. Ja, gut, das ist natürlich wichtig, dass man, vielleicht muss er sich noch ein paar Post-its draufkleben oder so, dann hat er noch mal mehr
Informationen. Ja, das stimmt.
Letzter Punkt noch. Brandon Marshall. Die Verpflichtung, die für viel Hoffnung gehört.
Ja, ich dachte auch, eine der geilsten Verpflichtungen der Offseason eigentlich, in meinen Augen, aber hat jetzt nicht so gefruchtet.
Ja, ne? Überhaupt nichts. Ja. Ich hatte auch irgendwie einmal das Gefühl gehabt, dass er so lustlos hat den Ball fallen lassen. Irgendwie, gut, das ist unwahrscheinlich, dass es wirklich lustlos war. Das, da gehört schon sehr viel Desinteresse zu, dass man in einem Spiel den Ball einfach nicht fängt. Aber insgesamt, es funktioniert einfach noch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Color-Commentator war bei dem Spiel, aber der hat irgendwie gesagt, dass er immer noch Probleme hätte, das Playbook zu lernen, wo ich mir denke,
Jay Gruden.
Jay Gruden, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, ne? Also der ist ja jetzt auch ein Veteran, der ist jetzt schon seit, weiß ich, wie lange in der Liga? 10 Jahre oder so. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also irgendwas ist da grundsätzlich, läuft da nicht richtig. Das Laufspiel hat auch, wie es eigentlich schon üblich ist, bei den Giants überhaupt nicht funktioniert. Ja, keine rosigen Aussichten.
Auch großer Fehler in der Offseason, da nicht einen der freien Running Backs zu holen. Aber okay.
Ja, definitiv. Oder vielleicht auch mal ein bisschen was in die O-Line zu stecken. Ne? Das hätte man ja auch machen können.
Ja, auch das wäre sinnvoll gewesen. Okay.
Aber ich freue mich, Matt Stafford hat gewonnen.
Ja, stimmt. Der bestbezahlte Quarterback der Liga.
Genau.
Okay, so viel zu den Spielen. Wir sprechen jetzt dann gleich über die News der Woche, die Verletzungen, alles, was rund um die Spiele noch wichtig ist. So, die Spiele haben wir also abgearbeitet und jetzt, Christian, schauen wir ein bisschen auf die News, die sich sonst noch so entwickelt haben am vergangenen Spieltag, in der vergangenen Woche und fangen vielleicht mal an mit den schlechten Nachrichten, nämlich den ganzen Verletzungen. Wir haben ja im Grunde genommen in der NFL fast jeden Sonntag oder jeden Spieltag viele große Verletzungen, Schlüsselspieler, die sozusagen verloren gehen, die den Teams fehlen und diese Woche bildet da keine Ausnahme, denn Marshall Yander, der Superguard der Baltimore Ravens, ist raus für die Saison mit einem gebrochenen Knöchel. Das ist richtig bitter.
Ja, definitiv. Ich meine, die Ravens haben ordentlich den Injury Bug, wie es dann immer so schön heißt, den Verletzungs Käfer. Ja, im Deutschen funktioniert das nicht. Die wurden auf jeden Fall von dem gebissen. Es ist schon relativ bitter. Marshall Yander wird...
Bitte? Beißen Käfer?
Ja, die Amerikanischen tun das, glaube ich.
Okay, alles klar.
Ja, jetzt nicht unbedingt, ne? Obwohl, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Könnt ihr uns vielleicht mal sagen, ob Käfer beißen können oder nicht? Auf jeden Fall wurden sie von ihm gebissen. Und, nicht nur einmal. ist es schon bitter. Marshall Yander wird als einer der besten Guards in der gesamten Liga gehandelt.
Ist er auch.
Es ist ein schwerwiegender Verlust. Gerade jetzt, wo die Ravens unerwartet gut spielen, sicherlich sehr unschön.
Super unschön, ja. Auch sehr unschön im Sunday Night Game, neben den wahrscheinlich jetzt nicht so schwerwiegenden Verletzungen von hatten wir McDaniels und Jordy Nelson, hat sich auf Seiten der Atlanta Falcons Vic Beasley, der Sack-Leader des Teams und auch der Sack-Leader der letzten Saison, verletzt. Hamstring-Tier, Oberschenkel, wird für mindestens einen Monat raus sein. Ist natürlich für die Falcons auch bitter, denn sie verlassen sich schon auch sehr stark auf seine Möglichkeiten, den Quarterback, den gegnerischen zu rushen, unter Druck zu setzen. Das auf jeden Fall, wie man so schön sagt, Major Setback für die Atlanta Falcons.
Ja, definitiv. Gerade auch so ein Hamstring ist auch durchaus so eine Verletzung, die lingering, unterschwellig immer da bleiben kann. So.
Ja.
man wird sehen, wie er zurückkommen kann, mindestens einen Monat raus. Ich habe, glaube ich, 4 bis 6 Wochen gelesen oder 4 bis 8 Wochen. Bleibt zu hoffen, dass er schnell zurückkommt, zur Altersform zurückfindet. Und letztes Jahr hat er ja fast die Game-Saving Interception gemacht bei dem Passversuch auf Gronk von Tom Brady im Super Bowl. Das war doch er, ne? Ja.
Ja, aber es war nicht auf Gronk, glaube ich, oder?
Ach, stimmt,
oder
nee, war auf Bennett, klar. Gronk war ja raus. Der war ja auf Interception auf den Tight End, sagen wir so. genau, bei deinem Text.
Bleiben wir bei den Tight Ends. Ein Trio von Tight Ends, die sich an diesem Wochenende auch Verletzungen zugezogen haben. Die schwerwiegendste Verletzung, Greg Olsen, der Tight End der Carolina Panthers, der Go-To-Guy für Cam Newton. Wichtigster Spieler, wichtigster Passempfänger, hat sich den Fuß gebrochen. Du hattest erst auch getwittert, dass er vielleicht ein Jahr weg ist. Das hatten die Experten alle gesagt. Mhm. Jetzt sind es aber doch nur 6 bis 8 Wochen. Das heißt, er könnte für die Playoffs wieder ready sein, wenn die Panthers einziehen in die Playoffs.
Genau, ich habe jetzt gerade noch einen Tweet gesehen. Ian Rappaport hat mal wieder was getweetet. Und zwar hat der Trainer gesagt, das Einzige, was er jetzt machen kann, ist heilen. Gut, ja, das ist natürlich auch so Captain Obvious-mäßig. das ist das Einzige, was er machen kann. Bleibt zu hoffen, dass er davon zurückkommt. Gerade Fußverletzung ist ja immer schwierig. Gut, ein Tight End ist jetzt nicht so krass wie ein Slot-Receiver. Der muss jetzt nicht so harte Cuts machen, aber der muss auch schon cutten. Drück ihm die Daumen.
Auf jeden Fall. Der nächste, der ein bisschen länger raus ist, ist Jimmy Graham, der Star-Tight-End der Seattle Seahawks, auch wenn er jetzt, seitdem er vielleicht bei den Seahawks ist, ein bisschen untertaucht, was so die Top-Tight-Ends der Liga angeht. Aber auch er ist jetzt mindestens 1-2 Wochen raus. Selbst Coach Carroll hat schon gesagt, dass er die nächsten Spiele nicht spielen wird. Für die Seahawks auf jeden Fall nicht sehr gut. Man hat jetzt auch am Wochenende gesehen, die Offense, die ist sowieso schon sehr eindimensional und darf eigentlich niemand mehr verlieren. Und Jimmy Graham ist der zumindest noch mal in der Mitte des Feldes so ein bisschen für Unruhe sorgen kann. Auch er ist also jetzt erstmal weg.
Ja.
Genau. Und der dritte, Gronkowski, das Ersatzteillager so ein bisschen unter den Titans, Schrecksekunde. Also ich habe am Bildschirm gesessen und habe mir gedacht, ach du weil wir wissen ja von seiner Bandscheibenproblematik und der OP, die er hatte, und alle haben gesagt, oh, der Rücken, und Tony Romo als Experte für Rückenverletzungen hat dann auch nochmal gesagt, oh, der Rücken. Es ist jetzt aber eine Groin-Injury und es wird als nicht wirklich schlimm angesehen. Ich weiß nicht, hast du da noch irgendwelche News, wie lang er vielleicht raus sein wird?
Also wie lange nicht. Es hört sich sogar teilweise so an, als wenn er nächste Woche wieder spielen könnte. Er hat selber das nach dem Spiel relativ abgetan und hat gesagt, ja, ist aber gut oder so, hat dann aber auch keine weiteren Fragen beantwortet. Ich habe so ein bisschen Mutmaßung gehört, dass er keine weiteren Fragen beantwortet hat, weil er nicht wusste, wie er so um das Thema drumherum schiffen soll, ohne zu viel preiszugeben. In New England hält man ja das Papier immer relativ nah vor dem Mund, da wird ja relativ wenig preisgegeben, wenn überhaupt was preisgegeben wird. Mhm. Ja, ich muss auch sagen, als ich das gesehen habe, ich dachte so, ach mein Gott, nicht schon wieder Gronk. Gerade dem gönnt man es ja nun wirklich nicht. Der ist ja nun tatsächlich sehr häufig verletzt und dann auch wieder die Rückengeschichte. Was im Nachhinein auch, was ich dann auch nicht so cool fand von Tony Romo, dass er da so spekuliert hat, weil er auch ganz klar von seiner eigenen Rückenerfahrung quasi alles abgeleitet hat und dementsprechend auch so ein bisschen voreingenommen ist in dem Fall. Aber gut, es ist kein großer Kritikpunkt, aber ich fand es nicht ganz so cool.
Keine Kritik hier an Tony Romo im Podcast. Es ist der.
Leichte.
ich finde ihn jetzt schon so gehältig, den Tony Romo.
Ich mag ihn auch wirklich gerne, ja.
Macht einen super Job. Ja. Auch seine vielleicht kurz off-topic, seine Erklärung am Ende des Spiels. Hast du es mitbekommen, als er sagte, dass Bill Belichick quasi sich selbst scoutet, indem er verschiedene Personals, fand ich super interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja, da habe ich mich gefragt, ob das wirklich stimmt. Also kurz zur Erklärung, es war so, dass, Moment, wie war das? Das war eine, ich glaube, First and Goal von der 4-Yard oder so, kommt das hin?
Ja, ungefähr.
Und die Patriots haben dann, glaube ich, nur 3 Spieler gewascht und haben aber einen Blitz angedeutet. Und
nee, sie haben gewascht, geblitzt.
Genau. Ja, genau. Okay. Und Tony Romo meinte, okay, die haben jetzt in dem Moment geblitzt, um halt die Statistik, die Zahlen quasi in die Richtung zu manipulieren, dass die Tendenzen, wenn dann später Teams die Patriots scouten, sehen, okay, die haben die das Blitz bzw. Nicht-Blitz-Verhältnis ist ungefähr ausgeglichen, sodass dann die Teams später nicht so gut Tendenzen ablesen können, wenn sie dann in den Gameplan reingehen. Und Tony Romo hat halt spekuliert, dass Bill Belichick jetzt in dem Moment, weil er gesagt hat, okay, der Touchdown ist eh egal, das Spiel ist durch. Da kann ich nochmal versuchen, die Zahlen quasi so ein bisschen in die Richtung zu manipulieren, wie ich sie gerne hätte. Deswegen blitze ich dann jetzt, obwohl ich normalerweise nicht blitzen würde. Fand ich sehr interessant, auf jeden Fall, aber auch höchst spekulativ.
Höchst spekulativ, aber ich fand's super. Und die Idee ist ein bisschen einleuchtend schon, wenn man sich anguckt, wie Teams scouten. Und also auf jeden Fall eine interessante Sache. Eine weniger schöne Sache oder ja, interessant soll es auch eigentlich gar nicht sein, weil es vielleicht auch zu persönlich ist. Deswegen nur ganz kurz, Lawrence Timmons, die Acquisition in der Offseason der Miami Dolphins kam von den Pittsburgh Steelers. Der Linebacker war vor dem Spiel der Dolphins in L.A. unauffindbar. So sehr unauffindbar, dass das Team selber eine Vermisstenanzeige rausgegeben hat. Lawrence Timmons wurde dann am Flughafen angetroffen. Überhaupt nicht willens, dem Spielteil am Spiel teilzunehmen, sondern wollte, glaube ich, zu seinem Kind, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wohin fliegen und war wohl auch in einer relativ skruden, sowohl körperlichen als auch geistigen Verfassung. Er wird jetzt von den teaminternen Ärzten untersucht nochmal. Bleibt abzuwarten, was mit Lawrence Timmons da passiert. Ich will jetzt auch nicht spekulieren, einfach nur als kurze Info so rein. Und das wären die Hauptnews der Woche. Und jetzt haben wir noch zwei kleinere, schönere Geschichten, Christian, die du rausgesucht hattest. Vielleicht, genau, gibst du sie einfach mal preis. The stage is yours.
Ja, und zwar haben wir zum einen Chris Long, der Defensive End, der im letzten Jahr auch bei den Patriots gespielt hat und jetzt bei den Eagles ist, richtig, ne?
Ja, korrekt.
Er hat jetzt irgendwie bekannt gegeben, dass er die ersten 6 Gamechecks, also quasi das Gehalt seiner ersten 6 Spiele, spenden wird an, gut, seine eigene Stiftung, aber das ist in den USA auch sehr üblich, dass da Leute sehr schnell eigene Stiftungen bilden, um damit karitative Zwecke zu fördern. Und zwar will er halt die ersten 6 Gamechecks dafür abgeben an diese Stiftung. Und diese Stiftung wird mit diesen $375,000 werden es dann wohl sein, je nachdem, ob er seinen Roster-Bonus quasi mit einrechnet oder nicht. Das ist nicht so ganz klar gewesen. Aber so $375,000 werden es mindestens sein, die er da rein puttert in die Stiftung, um damit Scholarships, Stipendien, genau, um damit Stipendien zu unterstützen für Kinder, die halt, oder für Jugendliche, die, nicht das Privileg haben, so ohne Probleme sich ihr Studium an der Universität finanzieren zu können. Also das ist eine sehr schöne Geschichte. Chris Long ist ja nun mal auch ein Spieler, der sehr laut ist, was, wenn es um soziale Ungerechtigkeiten geht und damit ja auch gerade unter den weißen Spielern in der NFL durchaus leider eine Ausnahme ist.
Ja, das ist absolut richtig, ja.
Genau. Der zweite Punkt, das hatte ich auch rausgetwittert am Sonntag. Joe Thomas, der Tackle von den Cleveland Browns, hat seinen 10.000. Snap in Folge gespielt. Das ist krass. Ne, ich meine, es ist ja durchaus üblich, dass man, wenn man irgendwie, bei den Browns vielleicht nicht, aber es ist ja durchaus üblich, wenn man sehr weit vorne liegt und das Spiel quasi schon total gelaufen ist oder so, dass man dann die Starter runternimmt und gerade die Spieler, die so ein bisschen so ein Renommee aufgebaut haben, dass die dann Ruhe bekommen und dass dann halt Backups reinkommen, damit die auch vielleicht nochmal ein bisschen Erfahrung sammeln können oder so. Gut, das ist halt in Cleveland nicht so häufig so. Dementsprechend kommt das nicht zu tragen, aber er ist auch einfach 10.000 Snaps lang nicht verletzt gewesen. Und das ist
das eigentlich Spannende daran, ne? Also, genau, dass er wirklich das durchgespielt hat. Es ist unglaublich.
Genau. Er hat übrigens auch einen sehr lustigen Twitter, eine sehr lustige Twitter-Page. Und zwar hat er die erst seit einem Jahr. Er ist irgendwie relativ spät erst dazugekommen. Ich habe da so ein lustiges Video zu gesehen. Und zwar hat er im letzten Jahr mit seinem PR-Manager, also mit dem Pressesprecher, Koordinator oder wie auch immer von den Cleveland Browns, eine Wette abgeschlossen, dass er innerhalb von einem Jahr 1 Million Twitter-Follower kriegen würde, könnte, wird. Und die Wette ist er eingegangen. Es hat er jetzt leider nicht geschafft. Das Jahr ist um und er hat, glaube ich, nur 70.000 Follower bekommen. Aber er hat sich in diesem letzten Jahr sehr viel Mühe gegeben, reichlich interessanten und lustigen Content zu produzieren, um halt natürlich auch auf diese Followerzahl zu kommen. Da kann man durchaus mal vorbeischauen, wenn man Lust hat, so 5 bis 10 Minuten Späßchen zu haben.
Ja, das stimmt. Ja, schöner Schlusspunkt auf jeden Fall. Das war's auch schon wieder von uns für heute. Die Woche 2 haben wir abgerundet und freuen uns schon auf das kommende Wochenende, auf die kommenden Spiele in Woche 3 und werden, genau, ich weiß jetzt gar nicht, Christian, sind wir diese Woche nochmal da für unsere Hörerschaft?
Haben wir das noch nicht
final abgeklärt, ne? Genau. Das ist bei uns immer so ein bisschen, da müsst ihr bitte ein bisschen Nachsicht haben, ein bisschen schwierig aufgrund unserer anderen beruflichen Verpflichtung natürlich auch. So ein bisschen zu schauen, ob wir das immer schaffen. Der Dienstag ist natürlich immer ganz fest eingeplant bei jeder Woche, aber ob wir dann nochmal, so wie in der letzten Woche, nochmal das Ganze noch eine Vorschau machen, das bleibt abzuwarten, aber informieren wir natürlich alle rechtzeitig darüber.
Das und ist ja auch der Free for All Friday. Ja. Der ist ja quasi schon im Titel drin, dass das so ein bisschen beliebig ist, ne?
Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Das passt. Ja, dann danke dir, Christian, für die heutige Episode. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Es hat dir gefallen, Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und damit von meiner Seite schöne Woche und bis die Tage.
Ja, danke dir, Felix. Ja, auch vielen Dank fürs Zuhören, ihr lieben Zuhörer. Ihr macht das Ganze uns nochmal viel, viel spaßiger. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao.